Herzlich willkommen zum Unionsbubble-Talk Fokus am heutigen Donnerstag, den 11. April 2024. Wir blicken zurück auf das bislang denkwürdigste politische Duell dieses Jahres 2024, Mario Vogt versus Björn Höcke, das wir soeben alle verfolgt haben. Neben meinen lieben Co-Hosts Baha und Manuel begrüße ich ganz herzlich die stellvertretende Parteivorsitzende der CDU Deutschlands und Bildungsministerin des Landes Schleswig-Holstein, Karin Prien, und den Partei- und Fraktionsvorsitzenden der CDU Brandenburg, Jan Redmann. Liebe Karin, lieber Jan, schön, dass ihr euch heute Abend die Zeit nehmt, um mit uns über das soeben Gesehene zu sprechen. Lieber Jan.
Ich glaube, es ist ziemlich deutlich geworden, man muss vor einem Björn Höcke keine Angst haben.
Gab es auch thematisch inhaltlich etwas, was dir in Erinnerung geblieben ist, besonders hervorgestochen ist?
Ja, das war natürlich schon eindrucksvoll, dass gerade die Phase, in der er konfrontiert wird mit seinen eigenen Zitaten, die schwächste war für Björn Höcke. Dass er also gerade da nicht zu dem stehen will, was er mal gesagt hat, beziehungsweise kaum erklären kann, was er damit gemeint hat, weil er weiß, wenn er es erklären würde, dann würde er sich selber entlarven. Und insofern hat er sich auch selber entlarvt. Und dieses das, was wir ja auch wollten, nämlich dass klar wird, wer steht eigentlich hinter Björn Höcke, was ist seine Ideologie, das ist heute überdeutlich geworden in dieser Diskussionsrunde und das ist, glaube ich, auch ein Verdienst dieses Duells.
Ich gebe direkt weiter in die Runde, lieber Baha.
Gerne. Ich habe gerade Karin mit auf die Bühne geholt. Ich glaube, das klappt jetzt. Schönen Abend in die Runde. Freue mich, dass alle zuhören, auch wenn ich gehört habe, da haben wir ganz starke Konkurrenz. Gerade auf Welt.tv sprechen Robin Alexander und Mariam Lau. Insofern hoffen wir, dass wir hier einen anderen Beitrag leisten können zur Analyse. Ich persönlich muss gestehen, ich war ein bisschen nervös, als das Duell losging, weil es natürlich tatsächlich sehr, sehr viel Druck gab. Druck, ich glaube, die Erwartungen waren hoch gejazzt. Wenn ich jetzt zurückgucke, muss ich sagen, ich bin sehr entspannt. Warum? Auf der einen Seite, du hast gerade gesagt, lieber Jan, was wir da gesehen haben von Björn Höcke, war im Grunde ein Demagoge, der ansonsten es gewohnt ist, widerspruchsfrei seine Phrasen in die Welt zu posaunen und eben nicht diese Dynamik, ich sage jetzt mal, eines kritischen Interviews, eines Widerspruchs von einem politisch konservativen bzw. christdemokratischen Lager bekommt und das mit Ruhe, Gelassenheit, ohne quasi ständig als Nazi betitelt zu werden. Und genau das hat ihn eigentlich, wenn man das so sagen darf, völlig aus der Bahn geworfen. Also ich fand schon, da hat man überhaupt keinen Höcke gesehen, der irgendwie einen roten Faden hatte. Man wusste, welche Themen er sich zurechtgelegt hat. Gerade der Abschluss, die Anekdote, die hat er noch versucht unterzukriegen, weil die war ihm wahrscheinlich ganz wichtig als letzter Eindruck. Aber die hat Mario sehr, sehr gut gekontert. Und ich muss sagen, kontern im Sinne von, die Botschaften waren einfach klar. Es gab hier und da zwischendrin ein paar Punkte, da kann man jetzt kritisieren, werden wir sicherlich auch tun. Aber ich muss sagen, in Summe fand ich das einen sehr, sehr guten Auftritt. Björn Höcke steht jetzt da als jemand, der meines Erachtens, ich sage jetzt mal, mit der Dynamik einer Debatte nicht so souverän umgehen kann. Und ich hoffe, dass das vor allen Dingen viele Wähler überzeugt, die wir noch nicht an die AfD verloren haben.
Vielen Dank, Baha. Jetzt habe ich, glaube ich, auch mein technisches Problem gelöst. Entschuldigung dafür, da war vorhin ein bisschen zu viel Hall irgendwie.
Ja, sehr gut.
Jetzt hört man es mich hoffentlich wieder besser. Liebe Karin, auch an dich die Frage. Wie blickst du vom ersten Eindruck auf das TV-Duell? Was ist dir besonders in Erinnerung geblieben?
Ja, ehrlich gesagt, war ich ganz schön nervös vorher, weil ich mir schon sehr ernsthaft die Frage gestellt habe, setzt man sich eigentlich mit so einem offensichtlichen Faschisten auf eine Bühne und gibt dem auch eine Bühne. Und ich habe das als ausgesprochen mutig empfunden, dass Mario Vogt gesagt hat, es geht um so viel in meinem Land Thüringen und wir haben so viel ausprobiert. Alle demokratischen Parteien haben so viel ausprobiert mit Blick auf Ausgrenzung, Tabuisierung, mit Blick auf Ignorieren der AfD und all das. All diese Strategien sind nicht aufgegangen und deshalb müssen wir uns dem jetzt als Union, die wir ja sozusagen die bürgerliche Alternative sind, sowohl zu einer offen rechtsextremistischen AfD in Thüringen und aber auch eben einer Partei, die von der Linken, von einem linken Ministerpräsidenten geführt hat. Und ehrlich gesagt, unterm Strich sage ich, Mario Vogt ist ein hohes Risiko eingegangen für sein Land, aber er hat es richtig gemacht. Es ist, glaube ich, ziemlich klar geworden, wo die Unterschiede liegen. Und es ist auch klar geworden, was jemanden wie Höcke zu einem Extremisten macht, was ihn zu einem Faschisten macht, wo sozusagen über die Menschenbildfrage und über die völkische Frage die Unterschiede liegen zwischen der christlich-demokratischen Union einerseits und einer Partei wie der AfD. Der hat seine Maske fallen lassen. Er war außerdem auch noch ziemlich feige, ein ziemlicher Wurm, ehrlich gesagt, als es dann um sein eigenes Buch ging, wo er sich einfach dann nicht erinnern konnte. Das fand ich schon echt schwach. Also dann muss man schon auch, Entschuldigung, pardon my French, aber da muss man schon die Eier auch in der Hose haben, wenn man solche Thesen aufstellt. Und da hat er eben wirklich gekniffen, wie er dann über Frau Özus gesprochen hat. Das war unter aller Kanone. Und dann auch so, was er zum Thema Muslime gesagt hat und so weiter. Der hat die Hosen runtergelassen. Und das muss jeder wissen, der die wählt. Und insofern, Chapeau, Mario Vogt. Das war echt eine Operation am offenen Herzen, aber er hat es gut gemacht.
Danke dir für deine Einschätzung. Ich habe es auch so gesehen und gerade dieser Part über die Bundestagsvizepräsidentin, ich habe ja auch schnell dazu getwittert, dass er die angeblich nicht mehr kenne oder nicht wisse, wer es sei. Er hat ihr damals das Deutschsein abgesprochen und es ist genau auch die Frau, die Gauland früher schon einmal in, Zitat, in Anatolien entsorgen wollte. Das heißt, die wissen ganz genau, wer das war und die wussten auch, dass sie da scheinbar verletzbar sind. Und dann wirklich eine Taktik zu fahren, wir erinnern uns einfach mal nicht, das war schon bemerkenswert, das fand ich auch. Ich gebe es mal weiter noch auf die Bühne, bevor wir zu konkreten Themen gehen. Lieber Manuel, lieber Armin, was waren eure Eindrücke?
Vielleicht starte ich einfach, Armin, wenn das okay ist für dich. Kann man mich hören?
Ja,
super, das funktioniert. Wunderbar, schönen guten Abend in die Runde. Ich teile, was bisher schon gesagt wurde. Ich war auch sehr nervös, bin jetzt nach dem Duell auch sehr beruhigt. Ich fand, am Anfang war es ein bisschen so, doch, dass Höcke so im ersten Themenblock stärker war, was auch zu erwarten war, wenn wir über das Thema Migration geredet haben, über Europa versus EU. Da hätte ich mir von Mario Vogt doch noch ein bisschen mehr Paroli gewünscht. Er hat da auch an einigen Stellen, war er dann doch auch zu defensiv und hat da wirklich die Bühne Björn Höcke überlassen. Als Björn Höcke dann auch gesagt hat, Mensch, ihr seid doch auch mitverantwortlich für diese Probleme, die wir ja im Zusammenhang mit Migration aktuell ja haben, woran wir ja auch arbeiten im Rahmen unserer Oppositionstätigkeit. Das hätte man durchaus noch besser machen können. Aber so ab, ich glaube, das war so ungefähr auch ziemlich genau die Hälfte des Duells, fand ich dann Mario Vogt immer stärker, weil er auch immer mehr sich getraut hat, Björn Höcke zu stellen, der heute auch sehr viel, ich denke, das haben auch viele gemerkt, mit vorgefertigten Stanzen gearbeitet hat, mit Phrasen, mit Aussagen, die er einstudiert hat und dann aber auch gestellt wurde, teilweise auch durch die Moderation. Und gerade dann, wenn wir so ein bisschen die Linie verlassen haben, wo es so ein bisschen auch um die Themen ging, auf die man sich vorbereiten konnte, da fand ich Mario Vogt bärenstark und da konnte er wirklich einen Unterschied aufzeigen, nämlich den Unterschied zwischen einem Demokraten auf der einen Seite und dem Rechtsextremen auf der anderen Seite. Wenn ihr euch das zurückruft, wo es dann um die KZ-Gedenkstätte Buchenwald ging, wo dann Mario Vogt auch erstmal 5 Sekunden überlegt hat, was er eigentlich sagt. Das hatte Hand und Fuß, das war Überzeugung aus seiner Sicht. Und da hat er dann auch die starke Aussage getroffen, dass jemand, der in der KZ-Gedenkstätte Buchenwald Hausverbot hat, der darf einfach nicht Ministerpräsident in Thüringen sein. Und ich finde, unterm Strich hat sich das Risiko gelohnt. Es war, wie gesagt, nicht alles perfekt. Über die Details können wir auch gleich sprechen, auch über deinen Eindruck noch, Armin. Aber ich würde sagen, dieser Abgesang, den wir im Vorfeld gesehen haben von der politischen Linken in Deutschland, dass hier Mario Vogt untergehen wird, dass Höcke die Bühne beherrschen wird, das sehe ich nicht. Und ich hoffe und glaube auch, dass das viele Wähler so sehen, die sich das angeschaut haben. Und vielleicht auch der ein oder andere auch nochmal überlegt, ob er wirklich seine Stimme für die AfD wegwerfen möchte.
Ja, dann auch noch einen schönen guten Abend von mir. Grüß Gott. Also meine Gedanken würde ich vielleicht so gliedern. Im Vorfeld, ich habe an dem ganzen TV-Duell eigentlich nie was Kritisches gesehen, aus dem einfachen Grund, weil die AfD in den Umfragen stärkste Kraft ist. Und wenn man um Platz 1 kämpfen will, finde ich, muss man einfach mit der stärksten Kraft es aufnehmen. Ganz egal, ob jetzt die AfD vorne liegt oder Herr Höcke im Besonderen. Deswegen habe ich weder ein ungutes Gefühl gehabt, noch, ich sage jetzt mal, moralische Bedenken. Und spätestens nach der SPD-Kampagne, die letzten Tage hier durchs Netz gegeistert ist, konnte ich eigentlich nur noch schmunzeln über das Ganze, was da im Vorfeld kommuniziert wurde. Ich finde, man hat heute gesehen, dass, also Herr Höcke hat sich selbst entzaubert. Mario Vogt war sehr gut vorbereitet, sehr in den Themen drin, hat das wirklich sehr gut gemacht, war am Anfang ein bisschen, wie soll ich sagen, zahm, ein bisschen farblos vielleicht, hat dann aber wirklich gut reingefunden. Und man hat gemerkt, also Höcke war nervös, war dann auch angefasst. Ich meine, die Passage mit dem Buch ist auch einfach, also charakterlich peinlich. Also wenn man schon steile Thesen raushaut, dann muss man Rückgrat haben oder, wenn ich Frau Prinz zitieren darf, Eier, dass man sowas dann auch durchboxt oder verteidigt oder sagt, ja, wir sind der Meinung, sozusagen, die Frau ist keine vollwertige Deutsche, aber dass man dann die Bundestagsvizepräsidentin und damalige Integrationsministerin im Kanzleramt, dass man sich da nicht mehr dran erinnern kann im eigenen Buch. Also das ist komplett skurril, auch wirklich feige. Was ich mir gewünscht hätte, das ist eine kleine Kritik an der Moderation, also Faktencheck am nächsten Tag nachliefern, finde ich, geht bei der AfD eigentlich nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Da wurde mit Zahlen durch die Gegend geschmissen, die ich jetzt auch nicht alle aus dem Kopf direkt verifizieren konnte, aber die teilweise oder sozusagen, die man dann aus dem Kopf einfach zurückweisen konnte, aber wo man einfach sagen musste, also das kann irgendwie nicht so ganz stimmen oder teilweise ist, stellt sich die Lage dann doch ein bisschen anders dar. Und ich finde, da muss man einen Knopf im Ohr haben und sagen, Moment, Herr Höcke, diese Zahl ist und so weiter und so fort, weil zum einen, wie viele Leute sehen einen Faktencheck am nächsten Tag und zum anderen ist bei der AfD das Hantieren mit Fakten, glaube ich, etwas freier. Also ich meine, es gibt in vielen verschiedensten politischen Gruppierungen ein freies Hantieren mit Zahlen, aber bei der AfD müsste man direkt in die Sache reingehen. Das ist sozusagen mein eigenes Manko, dass man da vielleicht hätte energischer manche Sachen abblocken können.
Gut, vielen herzlichen Dank, dass wir jetzt einmal die Runde von den Eindrücken her haben. Ich würde jetzt gerne etwas in die Themen gehen und nochmal bei Jan nachfragen. Ich hatte den Eindruck bei Höcke, dass die sich im Vorfeld genauso vorbereitet haben, wie die einschätzen würden, wie es in ostdeutschen Bundesländern thematisch ankommt. Man hat das bei Europa gemerkt, da hat er nämlich das Rückgrat bewiesen und definitiv das gesagt, was er meint, was er vorher auch immer schon gesagt hat. Er hat beständig versucht, Angela Merkel als Namen zu droppen und ins Gespräch zu bringen, die Verantwortung der Union herauszustellen aus den letzten 16 Jahren. Und da, wo es dann eben schwammig wurde bei der Festlegung auf den wirklichen Ausländerhass, da wurde es dann etwas differenzierter oder er versuchte es zu differenzieren, auch zum Thema Fachkräftemangel. Und da wollte ich einmal wissen, ob das auch eben aus der Erfahrung, die ihr eben auch in ostdeutschen Bundesländern habt und die du ganz bestimmt in Brandenburg hast, ist es da so, dass die wirklich genau einschätzen können, auf welche Themen die setzen müssen, damit es verfängt, ja oder nein?
Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen. Man muss sich mal die Mediennutzung anschauen. In Ostdeutschland sind Zeitungen, gedruckte Zeitungen kaum noch verbreitet. Es ist wirklich nicht mehr wichtig, was im Pressespiegel steht. Andere etablierte Medien haben wenig Reichweite. Der Nachrichtenkonsum geht zurück. Die AfD hat es geschafft, über nicht nur über soziale Medien, sondern vor allem über Messenger-Dienste, Verbreitungswege, sich eine gewisse Nachrichtenhoheit aufzubauen. Und das heißt, dass ein Teil der Bevölkerung 24/7 Feindpropaganda ausgesetzt ist und diese AfD-Legenden daher kennt, nicht unbedingt als AfD-Legenden, sondern als weitergeleitete Inhalte von Freunden, von Bekannten. Das ist, hat inzwischen wirklich große Ausmaße angenommen. Und darauf rekurrierte er. Es ist also nicht etwas, was von alleine in der Bevölkerung irgendwie vorhanden ist, sondern was sie vorher durch ihre Medienarbeit schaffen, als Thema, als Legende zu etablieren. Und das ist ein gefährlicher Umstand, bei dem wir ganz ehrlich sein müssen, auch keine etablierte Partei bisher eine plausible Antwort drauf hat.
Ja, ich glaube, zu dem Thema hatten wir diese Woche unter anderem einmal Micky Beisenherz bei Maischberger, wo er auch mal gesagt hat, wir müssten eigentlich von den anderen Parteien gar nicht erwarten, dass man die AfD noch in Social Media und Direktverbreitung einholen könnte. Siehst du denn Möglichkeiten, dass bei diesen scheinbar so festgefahrenen Themen irgendwie ein Hebel zu finden ist, an dem man das noch ansetzen kann? Weil wie gesagt, offenkundig war das beim Thema Ausländerhass beziehungsweise insgesamt Integrationsverweigerung, war das ja etwas abgeschwächt. Und daher, also nur noch mal ganz konkret die Frage. Also sind die so nah an den Leuten, ob das jetzt indoktriniert von denen selber ist oder ob das einfach eine allgemeine Stimmung ist, die multipliziert wird? Wissen die so genau, wie die jeweiligen Bürger eines Bundeslandes im Osten ticken, ja oder nein? Weil für NRW kann ich sagen, hier würde das so nicht funktionieren.
Sie wissen schon ziemlich genau, wie Ihre Milieus ticken, was gut läuft. Auch Social Media bietet ja auch gute Wege für Response. Man hat das auch ein paar Mal gemerkt. Also zum Beispiel waren Sie beim Thema Corona in den ersten Monaten gar nicht so in so einer Antiposition, sondern haben den Weg der Regierung im Wesentlichen mitgetragen und auch haben die Regierung fast noch versucht zu überholen und haben dann erst später gemerkt, dass sie da so ein bisschen vielleicht an manchen Stimmungen vorbei argumentieren. Da sind sie schon relativ dicht dran. Was ich aber noch dazu ergänzen will, ist insbesondere bei diesem Thema, welche Nachrichten werden indoktriniert, ist ja, dass die AfD immer dann erfolgreich ist, wenn sie keinen Widerspruch hat. Wenn sie also alle ihre Kommunikationswege, die sie erfolgreich nutzt, ob das jetzt Social Media ist oder ob das Messenger-Dienste sind, sind alles Wege, bei denen ihnen niemand widerspricht, sondern das einfach glatt rausgeht. Und durch das Duell heute, aber auch bei Podiumsdiskussionen, die im Wahlkampf stattfinden etc., ist jemand da, der widersprechen kann. Und wenn man das klug macht, dann kann man, wie man heute Abend gesehen hat oder auch bei anderen Gelegenheiten, durchaus Erfolge erzielen. Ich glaube, wir brauchen mehr solche Gelegenheiten, wo wir der AfD widersprechen können.
Dankeschön. Karin, dann gebe ich direkt mal weiter, weil ihr habt in Schleswig-Holstein ja die andere Erfahrung gemacht. Ihr habt sie ja erfolgreich aus dem Landtag sozusagen wieder vertrieben. Wie würdest du es einschätzen in Relation, weil auch ihr ja die Erfahrung im direkten Austausch mit euren Bürgern vor Ort habt. Da haben die Themen ja offenkundig auch nicht so verfangen. Wie bewertest du das eben mit dieser Nachrichtenflut und dieser Indoktrination, die wirklich schaffen, auf die Beine zu stellen?
Naja, das lässt sich ja nicht wegdiskutieren, dass Extremisten, die AfD, aber das geht gleichermaßen auch für andere Extremisten, sehen wir jetzt im Zusammenhang mit Israel und Gaza, mit den Islamisten und Salafisten ja genauso. Die beherrschen die Klaviatur der neuen Medien, wenn ich das in Anführungszeichen so sagen darf, ja deutlich besser als die demokratischen Parteien und Organisationen. Das ist ein echtes strukturelles Problem, was wir haben. Und darüber müssen wir uns gewaltige Gedanken machen, weil wir sind natürlich längst in einem hybriden Krieg der freien Welt gegen die Welt der autoritären und totalitären. Das muss man einfach zur Kenntnis nehmen. Und da werden wir uns auch wirklich ernsthaft mit auseinandersetzen müssen. Was Schleswig-Holstein angeht, die einzige Währung, um die es in der Politik geht, ist Vertrauen. Und in Schleswig-Holstein war es eben so, dass nach der Pandemie vor der Wahl 75% der Menschen gesagt haben, diese Landesregierung hat einen guten Job gemacht in der Pandemie und 76% haben gesagt, das ist der Ministerpräsident, dem wir vertrauen. Das sind absolute Rekordwerte gewesen. Und deshalb ist es auch gelungen, die AfD aus dem Landtag wieder herauszukomplimentieren. Und ich glaube, das ist auch die Botschaft in die ganze Republik. Glaubwürdig als Politiker sein, eine Politik machen, in der die Menschen sagen, die da dran sind, die haben eine Ahnung davon, wie wir Lösungen schaffen für das Land. Die können nicht jede Detailfrage klären. Die versprechen uns auch nicht das Blaue vom Himmel. Wir haben komplizierte Verhältnisse. Die Dinge sind nicht einfach zu lösen. Aber die haben einen Plan und wir vertrauen denen, dass sie das gut hinkriegen. Das ist das Gefühl, was die Menschen haben müssen. Das haben sie, ich muss es jetzt sagen, ohne zu parteipolitisch zu werden, im Moment mit Blick auf die Bundesregierung offensichtlich nicht. Und zwar in einem Ausmaß, wie wir das, glaube ich, in unserer Republik bisher nicht gekannt haben. Aber das muss man erreichen. Es geht nicht darum, für alles sofort die richtige Lösung zu haben. Aber die Menschen müssen das Vertrauen haben, dass man es am Ende irgendwie hinkriegt. Und man muss vor allem auch Zuversicht vermitteln. Zuversicht, dass man die Probleme unseres Landes lösen kann. Und das ist das Erfolgsrezept in Schleswig-Holstein gewesen. Und deshalb fand ich auch gut, dass Mario Vogt heute Abend auch an den Stellen, als Höcke versucht hat, unser Land total runterzureden und schlecht zu reden, dass er da wirklich dagegen gehalten hat. Weil das entspricht überhaupt nicht der Realität. Wir sind ein tolles Land. Die Menschen können stolz sein auf das, was wir in den letzten mehr als 75 Jahren Grundgesetz erreicht haben. Und diesen Stolz auf ein freies Land, auf eine freiheitliche, liberale Demokratie, in der es den Menschen so gut gegangen ist wie nie zuvor, das müssen wir auch als Union, finde ich, unbedingt vermitteln und das auch diesen Untergangsszenarien, die unter anderem die AfD leider im Augenblick den Menschen versucht weiszumachen, das müssen wir dem entgegenhalten.
Dann schauen wir mal in das erste Thema und das war mit Blick auch auf die Europawahl genau, nämlich die Zukunft der Europäischen Union, beziehungsweise eine Zukunft, die die AfD ja gar nicht mehr mit der heutigen Europäischen Union sieht. Und das Modell war ja wirklich entweder ein Dexit oder die Antwort von Mario Vogt zu sagen, wenn wir aus der Europäischen Union austreten, heißt das Verlust von Frieden, Freiheit und Wohlstand. Die Frage für mich wieder an der Stelle, ist Europa eigentlich das, was in den 70 Jahren aufgebaut wurde, ist das so verankert auch bei den Menschen? Haben wir überhaupt noch ein Gefühl dafür, was Europa eigentlich trägt und wofür wir das eigentlich ja als Errungenschaft mal erreicht haben? Oder wird viel zu viel als Normalität angenommen, dass einfach die ganzen Beziehungen, dass das überhaupt nicht mehr bei den Menschen ankommt, was es eigentlich bedeuten würde, darauf zu verzichten? Und der Ausdruck von Höcke, zu sagen, Europa muss sterben, ist ja weit mehr als nur zu sagen, wir wollen einige Veränderungen und wollen das wieder auf die Wirtschaftsgemeinschaft reduzieren. Wie bewertet ihr das? Allgemein in die Runde aufs Podium gefragt, vielleicht als Anknüpfungspunkt Baha mit unserem sächsischen Migrationshintergrund sozusagen in Berlin. Wie ist Europa verankert im Osten? Ist das ein Thema, was wirklich durchschlägt oder wird das einfach auch als gegeben mit der deutschen Einheit hingenommen?
Ich glaube, da hast du jetzt ein großes Thema aufgemacht. Ich würd's
als mal ob ich das nicht häufig genug machen würde. Ja,
genau, ich versuche es jetzt einfach nochmal auf das Duell trotzdem zu reduzieren, was man da gehört hat. Ich glaube, es wurden tatsächlich, also unterm Strich hatte ich das Gefühl, dass es bei Höcke darum ging, letztendlich Europa als ein Bürokratiemonster darzustellen. Und damit will er natürlich auch punkten, weil, ich meine, es wäre vermessen zu sagen, dass es überhaupt keinen Bürokratiezuwachs gab durch dass es keinen gibt durch die EU. Und das war, glaube ich, sein Hauptpunkt. Und dann wurden da Zahlen durcheinander geworfen und dann kamen Verbrenner aus und was weiß ich nicht alles. Und an dem Punkt habe ich mich dann tatsächlich gefragt, wie will Mario dort ausbrechen? Und er hat es dann meines Erachtens sehr klug gemacht, weil er natürlich, und er spricht da ja stellvertretend oder möchte ja auch stellvertretend für die Thüringer sprechen, da hat er das Ganze natürlich auf die große wirtschaftliche Ebene gehoben. Und ich erinnere mich an die eine Aussage von Höcke, wo er dann meinte, auf Frage auch der Moderatoren hin, dass jeder Unternehmer, der nachdenken würde, quasi die EU für ein Problem hält.
Und ja, ich glaube, das hat er gesagt, ja.
Ja, ne? Und ich glaube schon, dass man da vielleicht hätte noch mal reingehen müssen, weil natürlich wissen Unternehmen, was sie auch haben durch die europäische Gemeinschaft und was für Vorteile wir als Unternehmen, als Wirtschaft da haben, vor allen Dingen als Deutsche. Und da hätte ich mir tatsächlich gewünscht, dass man das mehr herausarbeitet. Warum? Weil wir ja letztendlich unabhängig vom Bundesland, aber vor allem auch in Ostdeutschland profitieren davon. Und da fehlt mir dann vielleicht doch wieder der regionale Bezug dazu in der Diskussion, dass man dann konkret auch sagt, was, ich glaube, er hat es in Ansätzen versucht, ne? Was bedeutet das konkret für die Thüringer Unternehmen, für die Wirtschaft da? Weil letztendlich, ja, es gibt immer eine gewisse Skepsis oder höhere Skepsis in den neuen Bundesländern gegenüber der EU und auch generell gegenüber dem, ich sage jetzt mal, Institutionen, den demokratischen. Das ist leider so. Da kann man jetzt sicherlich in die Tiefe gehen. Gibt es andere, die da besser zu sprechen können als ich. Aber ich glaube schon, dass er da nochmal herausstellen sollte und wir auch als Union herausstellen müssen, was eigentlich die Vorteile sind und was es konkret eigentlich für Mehrwerte gibt dafür, dass unsere Unternehmen tatsächlich in den Luxus der EU kommen.
Ja, also das war für mich noch die Phase auch des Duells eben am Anfang. Wir hatten ja vorhin schon darüber gesprochen, dass gerade auch die Moderation am Anfang sehr viel hat einfach durchgehen lassen. Und da war es beispielsweise so, also Höcke hat ja auch ständig versucht, einfach seine Buzzwords da durchzukriegen. Er sprach ja am Ende nur noch von Verbrennungsmotorverbot oder wie, was auch überhaupt nicht faktenbasiert war, aber er versuchte dieses Wort alleine ständig durchzubringen.
Ja, weil es griffig ist, ne? Also ich glaube, darum ging's und das blieb dann auch bei mir natürlich hängen. Und ich glaube auch, dass das bei vielen anderen hängen blieb. Inhaltlich ist da jetzt echt nicht viel aus diesem ersten Teil bei mir persönlich hängen geblieben. Und das finde ich dann wiederum schade, weil du dann halt da sitzt und sagst, okay, war es jetzt das Verbrenner aus? Also da hat Höcke, und ich glaube, das war jetzt das Feedback von allen aus der Runde, der Anfang war schon schwierig, weil Höcke da natürlich das griffigere Thema gebracht hat, was sicherlich auch einfacher für ihn ist, weil er dann einfach gegen irgendwas wettern konnte. Aber da müssen wir einfach besser aufgestellt sein. Also da fand ich übrigens auch die Selbstkritik, die Mario Vogt später in der Runde gebracht hat, sehr gut und hatte mir die auch früher gewünscht, weil er sagte, glaube ich, natürlich haben wir Fehler gemacht und natürlich ist nicht alles richtig, aber wir müssen auch quasi darauf hinarbeiten, den Leuten zu zeigen, was wir in den letzten Jahrzehnten gemeinsam erarbeitet haben. Und das müssen wir konkreter herausarbeiten.
Mir ist eine Sache aufgefallen, so ein rhetorisches Mittel, das der Höcke eingesetzt hat und womit er zumindest im ersten Teil durchgekommen ist. Er hat beim Thema Europa Probleme, die Europa nicht verursacht hat, Europa trotzdem in die Schuhe geschoben. Und ist damit durchgekommen, also zum Beispiel die hohen Energiepreise seien irgendwie etwas, da würden die Unternehmer geheilt sein von Europa wegen der hohen Energiepreise. An welcher Stelle bitte sind hohe Energiepreise, wo ist da Europa die Ursache? Im Gegenteil, wir brauchen ja gerade den gemeinsamen Energiemarkt, um einen Ausgleich zu schaffen in Phasen, wo der Wind an einer Stelle weht und an der anderen nicht und so weiter. Oder dass wir gerade auch Strom natürlich auch beziehen aus Frankreich. Oder an anderen Stellen sagte er, die EU sei eine Globalisierungsagentur.
Und das war sogar sein erster Satz.
Das hat das war sein erster Satz, eine Globalisierungsagentur, wo ich mir so dachte, die Globalisierung findet doch auch ohne Europa statt. Also es ist doch unsere Antwort auf die Globalisierung, dass wir überhaupt noch was mitzureden haben im Verhältnis zu den USA, zu Kanada, zu China und so weiter. Und dieser Trick, den er da angewendet hat, also die Probleme Europa unterzuschieben, die überhaupt nicht von Europa verursacht sind und damit Europa schlecht zu reden, das war etwas so, damit ist er mir im ersten Teil zu sehr durchgekommen. Es ist dann aber, finde ich, Mario, gut gelungen, herauszuarbeiten, was den gerade was das praktisch bedeutet für die Unternehmen in Thüringen, wenn Deutschland aus der EU austritt. Und das, glaube ich, ist auch etwas, was wir in den Wahlkämpfen verwenden können. Auch in jedem Wahlkreis gibt es Unternehmen, die vom Export abhängig sind und die sich natürlich radikal schlechter entwickeln würden, wenn Deutschland nicht mehr in der EU wäre.
Ich würde da gerne mal einhaken. Ich fand Mario an der Stelle tatsächlich auch nicht ganz so stark wie im Übrigen. Ich hätte mir auch gewünscht, dass er noch ein bisschen offensiver auch die EU als Friedensprojekt und wirklich als Errungenschaft.
Aber das hat er doch. Also an den Teil, damit ist er doch eingestiegen, sehr, sehr deutlich und hat die Europa als Garant für den 70 Jahre Frieden dargestellt.
Das hat er gesagt, aber da hätte ich mir noch ein bisschen mehr Begeisterung gewünscht. Und natürlich hätte man auch noch mal stärker herausstellen können, welche Wohlstandsgewinne uns Europa in den letzten Jahrzehnten oder den Jahrzehnten des Wiederaufbaus auch gebracht hat. Gerade uns Europäer, wir sind ja die absoluten Gewinner dieser europäischen Einigung gewesen, auch in volkswirtschaftlicher Hinsicht. Und der Wiederaufbau Deutschlands wäre ja ohne die Europäische Union niemals gelungen. Und auch nochmal zu zeigen, wie wichtig, auch gerade in den letzten Jahren, auch in den von der Leyen-Jahren, bei allem, was man kritisieren mag am Green Deal, aber wie Europa auch zusammensteht heute in den Energiefragen, wie Europa in der Pandemiefrage zusammengestanden hat, wie Europa jetzt auch mit Blick auf die Ukraine zusammensteht und auch ein Gegengewicht bildet, auch zwischen den, letztlich auch wenn es um die Frage, wie halten wir es mit China und wie halten wir es mit den USA. Also ich finde schon, da hätte man noch ein bisschen mehr drauflegen können. Da war er am Anfang tatsächlich ein bisschen defensiver, was nachvollziehbar ist im Auftakt. Aber da könnte man jetzt für die Wahlkämpfe, glaube ich, noch mal ein bisschen eine Schippe drauflegen. Und das heißt nicht, dass man nicht die Bürokratie in Europa auch kritisiert. Da gibt es vieles zu kritisieren und da muss auch was passieren. Das ändert aber in der grundsätzlich positiven Bewertung natürlich überhaupt gar nichts.
Ja, da war auch dieser komische Moment bei Höcke, als er dann gesagt hat, er möchte, dass Europa auch verteidigungspolitisch als eigener Pol in einer kommenden multipolaren Welt wahrgenommen wird. Wo ich mir dann auch gedacht habe, dass da eigentlich dann zumindest der versteckte Anti-Amerikanismus direkt zu finden war und die Westbindung eben in Zweifel gezogen wird.
Das war auch mein Gedanke, wenn ich da mich ganz kurz...
Bitte.
Wenn ich da rein... Also ich finde, man hat, da kommen wir wahrscheinlich auch zum Schluss nochmal hin, als es dann um die Russland-Thematik ging, also ich als Bayer und sozusagen als durch und durch Westdeutscher, der natürlich als CSUler auch noch extrem transatlantisch geprägt ist, habe da mir schon an dem Punkt gedacht, ich finde es spannend, dass man so eine Erzählung, wie soll ich sagen, als was betrachtet, womit man punkten kann. Das, ich meine, Höcke ist ja selbst aus Hessen, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche. Also, dass man...
Na, er ist in Mönchengladbach in Nordrhein-Westfalen geboren und war dann ein paar Jahre lang Lehrer in Hessen.
Lehrer in Hessen, so. Aber also ist ja selbst sozusagen westdeutsch sozialisiert, dass man also diese Westbindung in Frage stellt und dann immer die Amerikaner als was Komisches, Dubioses darstellt, finde ich auch irgendwie eine sehr spannende Erzählung. Aber es wird dann hinten raus bei Russland und Wladimir Putin noch düsterer. Aber das ist nur so eine kleine Nuance, wo ich mir auch gedacht habe, aha, interessant.
Das ist aber natürlich der klassische westdeutsche Blick, ne? Also da gibt's tatsächlich.
Ich habe ja einen sehr klaren.
Ich erlebe das ja, Brandenburg ist ja ein Land um Berlin herum. In der CDU Brandenburg gibt es auch viele Berliner, die rausgezogen sind. Und wenn wir manchmal zu diesem Thema diskutieren, kann man immer noch sehr, sehr gut ablesen, wer wo sozialisiert wurde.
Ich würde noch mal gerne zum Einstieg zurückkommen. Ich teile da auch eure Beobachtung, dass da Mario Vogt ein bisschen abgefallen ist und da auch wirklich Björn Höcke das Feld überlassen hat. Stichwort, Jan, du hattest ja das Stichwort Globalisierungsagentur genannt, das ist mir auch aufgefallen. Da war ich auch ein bisschen nervös tatsächlich. Ich glaube, Mario Vogt war da in der Phase auch nervöser, als er das sich hat zeigen lassen. Aber ich habe gemerkt, er ist da sehr, sehr gut vorbereitet, weil es ging genau um dieses eine Zitat, die EU muss sterben, was da ja besprochen wurde. Und da ist mir aufgefallen, Mario Vogt hat da wirklich sehr, sehr genau auch dagegen gesprochen, hat gesagt, ich will, dass die EU lebt. Normalerweise sprechen wir ja immer von Europa. Wir trennen EU und Europa. Da habe ich gemerkt, Mario Vogt ist da sehr, sehr gut vorbereitet. Und er hat dann auch im Verlaufe des Gesprächs, wo er dann auch sich immer wohler gefühlt hat, ja dann eben diese Entwicklung genommen, dass er Björn Höcke da eben doch stärker dann auch angreift und ihm doch auch eher stellt. Am Anfang tatsächlich aber bis zu dieser Schnittmarke Konrad-Adenauer-Stiftungssound, die ich auch sehr bemerkenswert fand, die kannte ich bisher noch nicht. Bis dahin war es eher schwächer, aber Mario hat das gut gemacht.
Also wir müssen festhalten in der Runde, wir hätten uns da noch ein stärkeres Engagement, einerseits durch die Moderatoren und andererseits aber auch von Mario gewünscht, dass er da noch mal stärker rausstellt, was auch quasi, wie Karin es gesagt hat, mitgewachsene DNA auch der Partei ist. Aber auch das, was Jan gesagt hat, dass das natürlich immer noch eine Sozialisierungsfrage ist, aber gleichzeitig eben, ich glaube, das wird noch spannend, wenn wir nachher über Russland reden, gleichzeitig aber auch eine Frage ist, wie eben das Verhältnis auch irgendwann mal ja erklärt wurde, beziehungsweise auch wie es gewachsen ist nach der Wiedervereinigung. Stellt sich das im nationalen Kontext denn insgesamt, da vielleicht nochmal die Frage an Jan, einfach ganz konkret auch so schwer da, diesen Interessenausgleich zwischen ostdeutscher eigener Erfahrung und dem Gesamtwesten irgendwie zusammenzubringen? Ich frage das aus dem Grund, weil wir werden ja erleben, das hatte jetzt nicht nur was mit diesem Duell zu tun, aber wir werden ja erleben, dass gerade die Landtagswahl in Thüringen immer auch die Wahl sein wird, auf die bundesweit geblickt werden wird, am stärksten meiner Einschätzung nach, einfach eben aufgrund der Figur Höcke. Also wie schwer siehst du diesen Spagat zwischen ostdeutscher Erfahrung und eben westdeutscher, ja, Westbindung sozusagen?
Ich glaube, man muss berücksichtigen, worin sich diese Erfahrungswelten Ost und West bei diesem Thema unterscheiden. Ich glaube, dass das Russlandbild im Westen ein kleines bisschen undifferenzierter ist. Damit meine ich nicht irgendwie Putin und die und das, was er da in der Ukraine anrichtet und auch in anderen Ländern angerichtet hat, sondern ich glaube, Russland an sich ist aus der langen Tradition des Anti-Stalinismus im Westen heraus, da gibt's einen ganz klaren Blick darauf. Und im Osten gibt es mit Russland und wir haben sie ja immer auch im Osten Russen genannt, auch wenn es nicht Russen waren, sondern Leute aus anderen Sowjetrepubliken auch, die in der DDR waren, gab es halt gerade in der letzten Phase, in den späten 80er Jahren, eine relativ enge Beziehung. Mein Vater hat mit Russen gehandelt. Das, was Mario heute erzählt hat, dass da Leute den Soldaten Wasser gebracht haben, das kenne ich auch aus meiner Kindheit, dass da irgendwelche russischen Soldaten abgesetzt wurden als Regulierer an Straßenkreuzungen und im Winter tagelang da ausharren mussten, bis sie da irgendwie der Konvoi vorbeikam und dann haben Anwohner denen Wasser oder was zu essen gebracht. Oder bis dahin, dass auch aus dem Bekanntenkreis meiner Eltern Leute selbst daran mitgebaut haben, an dieser Druzhba-Pipeline, ja, also diese Pipelines, die in die DDR kamen und die Energie versorgt haben, die musste ja die DDR selber bauen. Da sind dann DDR-Bürger rüber und haben da an diesen Pipelines mitgebaut und das sind gar nicht wenige. Also von diesem Erfahrungshorizont her ist Russland nicht etwas Abstraktes, Böses, wie es vielleicht stärker im Westen der Fall ist, sondern etwas, was auch angereichert ist durch konkrete, persönliche, manchmal vielleicht sogar freundschaftliche Erfahrungen in manchen Fällen. Also das ist einmal da der Unterschied und auf der anderen Seite hat natürlich der Osten nicht diese lange Erfahrung oder die Menschen in der DDR nicht die lange Erfahrung des Vertrauens in die USA, wie sie der Westen hat. Ja, also diese lange Zeit, wo ja, also die Westberliner sind natürlich da am stärksten betroffen, die so dankbar dafür sind, dass ihnen die USA dort zur Seite standen und sie über die Luftbrücke und alles Mögliche zur Seite standen. Also letztendlich hing da ja sehr viel von ab. Und diese Dankbarkeit ist natürlich im Westen viel mehr ausgeprägt, als sie im Osten ausgeprägt sein kann, weil diese Erfahrungsphase im Osten wiederum fehlt. Und daraus speist sich vielleicht auch der etwas unterschiedliche Blick und damit ist im Osten das Hängen an der Westbindung nicht so fundamentiert, wie es im Westen der Fall ist, sondern da ist dieses, das, was Höcke da sagte, dieses, also eher ein starkes Europa als ein Pol in einer multipolaren Welt, etwas, was im Osten auf jeden Fall sehr, sehr viele Anhänger hat.
Da teile ich deine Einschätzung, Jan, und zwar als jemand, der in Berlin-West geboren ist, aber die Mauer dann doch noch nicht mehr erlebt hat. Aber ich finde, das hat Mario auch tatsächlich versucht zu adressieren. Er hat ja dann gesagt, genau, für diese kleinen Probleme, Bürokratie und so weiter, das ist klar, da sind wir auch dafür, dass es dort Reformen gibt. Aber die großen Leitthemen, die großen Werte, für die Europäische Union steht, Freiheit, Einigkeit, Rechtsstaatlichkeit etc., die Werte, die es in der ehemaligen DDR eben nicht gab, für die steht die Union, für die Europäische Union, und für Herrn Höcke lassen wir die jetzt nicht sterben. Ich finde, da hat er schon versucht, nochmal an das 90er Jahre, sage ich mal, 89er Freiheitsgefühl der Ostdeutschen heranzukommen. Und das fand ich eigentlich sehr geschickt. Die Frage ist leider, ob er damit durchgedrungen ist, weil wir hatten es ja gesagt, am Anfang war er etwas zu schwach.
Wenn ihr erlaubt, würde ich da auch gleich nochmal
einmal... Karin, jederzeit, sprich einfach.
Also ich weiß nicht, ob ihr das so gehört habt. Das ist mir sehr aufgestoßen, dass Höcke dann an einem bestimmten Punkt vom werten Westen sprach, also diese Verächtlichmachung des Westens. Also er hat ja wirklich die ganze Klaviatur der Buzzwörter gespielt, die man im rechten Spektrum, in dem gesamten verschwörungstheoretischen Milieu spielt. Ne? Also das hat er sehr geschickt gemacht. Ich meine, er ist ja auch ein Profi. Ich glaube, das ist ja auch nochmal eine Erkenntnis des heutigen Abends. Wir haben es hier mit einem extrem professionell und strategisch aufgestellten Gegner der freiheitlichen Demokratie zu tun. Ne? Das ist kein Spiel, was wir hier spielen, sondern wir haben es hier wirklich mit einem Gegner zu tun, der bis aufs Messer alles bekämpfen wird, was uns lieb und teuer ist und was sozusagen der Kern unseres freiheitlichen Systems ausmacht. Also das ist, also da kann man wirklich nur sagen, was Bernhard Vogel in seinem Interview in der Zeit gesagt hat, was würden Sie sagen, wenn Sie Höcke begegnen, ich werde Sie bekämpfen, genau so ist es. Und so muss man es auch sehen. Also und ich finde aber auch, dass Mario Vogt das mit jeder Pore heute Abend deutlich gemacht hat. Deshalb hat er dem auch keine Bühne gegeben, sondern er hat deutlich gemacht, dass Demokraten, Christdemokraten mit allem, was ihnen zu Gebote steht, solche politischen Vertreter dieser Partei bekämpfen wird. Also das ist mir wirklich nochmal wichtig. Aber auf der anderen Seite muss man einfach wirklich sehen, der Anti-Amerikanismus ist übrigens ja nicht nur ein ostdeutsches Phänomen. Also ich sag mal, die Sozialdemokratie und die Linke in Deutschland hat das auch über viele Jahre gepflegt. Aber vielleicht das, was du, Jan, vorhin gesagt hast, dass diese menschliche Komponente, also auch die menschlichen Beziehungen zu den russischen Soldaten, Wissenschaftlern und Menschen, die auch im Osten gelebt haben, das ist, glaube ich, nochmal ein Punkt, der fehlt uns vielleicht ein Stück weit. Also wir haben eine russische Kultur, fanden wir Tchaikovsky, Dostojewski, Tolstoi und so, fanden wir immer super, Schostakowitsch, aber diese menschliche Komponente, das ist sicherlich etwas, was im Osten eine ganz besondere Rolle gespielt hat, und darauf hat er natürlich ganz geschickt Bezug genommen und hat da alles angespielt und angeteasert, was im Osten natürlich eine Rolle spielt. Und das ist natürlich auch dieser Punkt. In Europa hat es halt noch nie wirklich gut geklappt, wenn es Krach mit den Russen gab, ne? Oder wenn es Krieg mit den Russen gab. Und den Krieg gegen den Russen hat man noch nie gewonnen. Das ist Napoleon nicht gelungen und Hitler auch nicht. Also ich glaube, das spielt auch eine Rolle. Und diese Verbindungen mit den Russen, das ist eben was, was tief drin steckt bei vielen Menschen im Osten. Ich kann das ein Stück weit nachvollziehen, aber jetzt geht es halt um mehr. Ne? Es ist wirklich unsere Freiheit, die jetzt auf dem Spiel steht. Und das, finde ich, hat Mario auch sehr gut rausgearbeitet.
Das geht ja, Karin, wenn ich das nochmal ergänzen darf, bei sogar noch ein Stückchen weiter. Gauland hat diese außenpolitische Linie der AfD eigentlich entwickelt. Und Gauland ist einer, der in seinem historischen Verständnis vor allem am 19. Jahrhundert anknüpft. Und seine Linie hat er entwickelt vor dem Hintergrund der These, Deutschland ist es immer dann gut gegangen, wenn es mit Russland gemeinsame Sache gemacht hat. Und damit spielt er natürlich an auf die Teilung Polens beispielsweise, die ja mehrfach durch Preußen und dann später durch Deutschland stattfand. Diese Punkte, die sind dann auch nur noch ein ganz kleines Stückchen weg von dem, was Höcke heute gesagt hat. In anderen Reden findet man das noch viel deutlicher, dass es ihnen eigentlich darum geht. Also deren Russland-Affinität ist nicht was Neutrales. Also sie wollen eigentlich kein Europa, das irgendwie ein eigener Pol ist und dann gegenüber Russland eine Äquidistanz hat, im Verhältnis auch zur USA, sondern sie wollen eigentlich, dass Deutschland mit Russland gemeinsame Sache macht und dann man sich als, dass sich dann die Starken sozusagen etwas aufteilen können, sich Schwächere unter den Nagel reißen können. Das ist eine Ideologie, eine Auffassung, die in der AfD tief verwurzelt ist und zwar schon seit Gauland.
Das wäre nämlich auch meine Vermutung gewesen, was eigentlich hinter seiner multipolaren Welt und einem starken, sich selbstverteidigenden Europa stecken würde. Dass es im Endeffekt nämlich deswegen weit weg von der EU muss und wie er es, glaube ich, einmal ausgedrückt hat, dass es einen losen Bund von Vaterländern geben soll. Ich glaube, es war Vaterländer. Da war nämlich eher die große Frage, ob das nicht im Endeffekt genau darauf hinausläuft, dass es wieder Hegemonialmächte gibt, die einfach sich den größten Teil von Europa untereinander aufteilen könnten.
Ja, genau das.
Genau, also das war nämlich auch eine Überlegung, die bei mir in dem Moment aufgekommen ist.
Ja, darf ich da auch noch mal ganz kurz, weil das ist ein Punkt, mit dem ich mich wirklich, wo ich die Logik der AfD auch nicht verstehen kann, in Teilen. Also Anti-Amerikanismus und so, okay, verstehen wir alles, gibt's in der politischen Linken auch, gibt's offensichtlich in der extremen Rechten hier auch, aber dieses, wie soll ich sagen? Also ich verstehe bei der AfD, wir hatten vorhin über das Russlandbild gesprochen. Ich glaube, der eine Punkt ist sozusagen der Hang zum Autoritären. Russland ist halt nun mal, hat ein autoritäres Regime. Deswegen Wladimir Putin findet man ein guter, starker Mann. Wenn Donald Trump nochmal Präsident werden sollte, wird man sich mit Donald Trump und den Vereinigten Staaten auch wieder in Anführungszeichen arrangieren. Also ich vermute es einfach, die Liebe fürs Autoritäre. Was ich aber bei der Russland-Erfahrung einerseits nicht verstehen kann. Also man kann ja nicht, jetzt sage ich mal, ich lehne mich mal aus dem Fenster, aber sich gefühlt als Reinkarnation von zumindest Teilen der NS-Ideologie verstehen und dann aber so eine DDR-sowjetische, post-sowjetische Geschichtslesart haben. Das ist ja auch mit Kupala, der dann am 9. Mai in die russische Botschaft geht, um den Tag des Sieges mitzufeiern. Das ist eine Verrenkung, die ich dann im, ich sage jetzt mal, nationalistischen Weltbild nicht nachvollziehen kann. Also die eigene Niederlage in Anführungszeichen befeiern und gleichzeitig aber dann mit Blick auf den Holocaust mit einem komischen Selbstwertgefühl argumentieren, das den Deutschen anscheinend durch die Schuldfrage in Anführungszeichen aufgebürdet wird. Das ist ja in sich auch alles überhaupt nicht schlüssig. Das ist ja einfach sehr wirr. Und deswegen, also würde ich dahingehend Frau Prien vielleicht widersprechen. Ja, die sind strategisch gut aufgestellt, also im Sinne von handwerklich. Aber wirklich logisch ist deren Argumentationskette in vielen Bereichen auch nicht.
Ich glaube allerdings auch nicht, dass die Logik brauchen, Armin. Und wenn ich so ein bisschen rauszoome.
Nein, aber wir denken ja immer an schnell Roda und denken wunderbar, ja, was genau dafür Weltbilder geschaffen werden. Und, ja, und da kommt jetzt auf uns eine Phalanx an Konzepten und am Schluss stammelt da irgendjemand halt 1,5 Stunden was runter mit irgendwelchen Versatzstücken, die er halt im Kopfverlag sich zusammengeklaut
hat. Genau, genau. Und das ist der Punkt. Also am Ende des Tages ist es doch dieses Überhöhen der der strategischen Gedanken der AfD. Ja, die machen sehr viel leider sehr erfolgreich, zum Beispiel ihre Social-Media-Kampagnen etc. Liegt vielleicht auch daran, dass ihre oberflächliche Polemik und, also Polemik ist ja noch nett formuliert, natürlich auch auf Social Media sehr gut funktioniert, über die Clips, über die Headlines, das werden wir in den nächsten Stunden und Tagen sicherlich auch sehen, mit Blick auf das Duell heute. Aber wenn ich nochmal auf das zurückgucke, was wir heute gesehen haben, dann denke ich, haben wir doch eigentlich erlebt, wie ein Höcke, der grundsätzlich als rhetorisches Genie und irgendwie intellektueller, was weiß ich, Zauberer bei der AfD hochgehalten wurde und vor dem so gewarnt würde, er würde ja Mario Vogt irgendwie total in den Senkel stellen und er wäre ihm in allen Punkten inhaltlich überlegen und was weiß ich. Nichts davon trifft ja zu. Man kann jetzt darüber diskutieren, wie gut Mario inhaltlich bei den ein oder anderen Sachen gepunktet hat oder wie er auch vielleicht seine Punchlines hatte. Aber unterm Strich haben wir doch gesehen, dass Höcke, der so massiv überhöht wurde, am Ende des Tages eben keine brillanten Konzepte im Hinterkopf hat, sondern da werden Sätze aneinandergereiht, da werden irgendwelche Zahlen in den rausgeworfen, um am Ende des Tages bloß die klassischen Anti-Establishment-Linien zu machen, böse Bürokratie, Merkel war immer schon schuld, etc. Und ich muss sagen, meine Sorge, unabhängig vom inhaltlichen Block jetzt, ist, dass wir alle groß Sorgen hatten vor dem Duell, jetzt aber unterm Strich sagen, lief doch gut, aber natürlich wird es jetzt nicht unmittelbar irgendeine Wirkung haben, sondern die Arbeit beginnt ja jetzt. Also man muss einfach sagen, man muss jetzt dranbleiben, man muss die AfD eigentlich ständig inhaltlich stellen und man darf überhaupt nicht nachlassen, weil was wir sehen werden, ist, dass es jetzt nicht diesen einen Mega-Effekt geben wird, weil natürlich werden es nicht alle gesehen haben und auch die es gesehen haben, wird es viele geben, die sich von den Phrasen haben natürlich wieder bedienen lassen und so weiter und so fort. Also ich glaube, was wir jetzt machen müssen, ist sagen, das war gut, das war richtig, wir stellen die Politiker, die sich quasi am Ende des Tages dort mit der AfD auseinandersetzen müssen und zwar hart und gerne auch über die Themen Heimat, Patriotismus. Ich fand es großartig, wie das Mario auch gemacht hat, wie er eigentlich quasi den Höcke letztendlich über die Themen über Thüringer Heimatthemen gestellt hat. Und dort muss man jetzt dranbleiben, weil wenn wir das nicht machen, wenn wir da jetzt keine regelmäßige Auseinandersetzung etablieren könnt, dann wird es am Ende des Tages wieder zurückschwingen. Und da habe ich, also da bin ich gerade gedanklich schon wieder bei dem Punkt, also mir macht das Sorgen, wenn wir das jetzt nicht weiter durchziehen, sondern wenn man jetzt irgendwie auf dieses One-Hit-Wonder hofft.
Ja, lieber Baha, ich halte dich da jetzt gedanklich nochmal auf. Bevor wir in die Gesamtbewertung vielleicht kommen, gab es für mich noch einen Punkt, der sehr herausgestochen hat. Und zwar, ich möchte im Kontext nochmal auf das wirklich herausragende Gespräch von Michael Friedmann mit Markus Feldenkirchen in seinem Podcast verweisen, dass Friedmann mal dort gesagt hat, es sei natürlich immer eine Katastrophe, dass wir die AfD immer nur zu ihren Unique Selling Points befragen, also alles, was Ausländer, Migration oder sonst angeht. Aber natürlich kamen wir auch heute Abend an diesem Migrationsthema nicht vorbei. Und ich fand es herausragend gut, dass Mario einfach nur schnell gesagt hat, das sind die Forderungen der Union, illegale Migration komplett auf Null, schneller abschieben und Integration und Wertevermittlung nach vorne stellen. Damit war das eigentlich inhaltlich schon klar. Dann hat Höcke ja nur versucht, einen historischen Exkurs zu machen und zu sagen, wer daran ja alles schuld sei. Was mir aber dann sofort hängen geblieben ist, war kurz drauf die Frage nach dem importierten Antisemitismus. Und liebe Karin, wir haben ja hier schon mal darüber gesprochen auch. Und dann dieser Satz, der deutsche Antisemitismus sei ja nur ein ganz kleiner. Und da ist mir dann doch kurz wirklich die Luft weggeblieben, weil ich nicht gedacht habe, dass so ein Satz sich einfach so prägt und das nur aufgrund der Bilder, die wir jetzt vielleicht durch irgendwelche palästinensischen oder arabische Mobs erlebt hatten, dass der Satz möglich war, das fand ich schon schlimm, muss ich sogar sagen.
Ja, also ich fand den auch wirklich schlimm, aber ich fand vorher schon, Mario hätte schon am Anfang auch sagen können, dass am Ende der Syrienkrieg ja auch ein von Russland betriebener war und die Migration aus Syrien ja kein sozusagen Zufall der Geschichte war.
Was hat er das, doch gesagt? Oder
ja, das hat er aber, nee, das hat er gesagt, aber nicht an dem Punkt, sondern erst sehr viel später. Also es ist ihm, er hätte es gleich von Anfang an sagen müssen, dass 2015, 16 ist ja nicht vom Himmel gefallen. Und dann hat er völlig zu Recht gesagt, und ab 2017 haben wir es geschafft, die Migration zu begrenzen, und da sind eben nie mehr als 150.000 Menschen pro Jahr aus Drittstaaten nach Deutschland gekommen. Das hat er dann gesagt, aber ich finde, zu 2015, 16 hätte man noch mal klarer auch stehen können, jedenfalls zum Anfang, dass es dann eben am Ende nicht hinreichend gelungen ist, dass Migration in dieser Krisensituation zu ordnen und dass da viel Vertrauen verloren gegangen ist, das ist richtig. Aber es hatte einen Grund, warum die Menschen 2015 gekommen sind. Und das ist nicht zuletzt gewesen, weil Russland auch damals schon in einem hybriden Krieg Migration als Waffe verwendet hat. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Aber was den Antisemitismus angeht, ich meine, alle wissen, dass ich auch ich der Meinung bin, man muss alle Ursachen des Antisemitismus klar benennen. Und das ist der Antisemitismus natürlich auch von links. Und das ist der Antisemitismus der Migranten. Und den haben wir auch zu lange verharmlost insgesamt in Deutschland. Aber dass wir nach wie vor ein zentrales Problem haben mit dem Rechten, mit dem faschistischen Antisemitismus. Ich meine, der Anschlag von Halle ist nicht von Migranten verübt worden. Übrigens auch der Anschlag von Hanau ist nicht von Migranten verübt worden. Und das ist wirklich eine Verzerrung der Lage in Deutschland. Und das ist der Versuch der AfD, den Antisemitismus oder den Kampf gegen den Antisemitismus zu instrumentalisieren. Aber da, glaube ich, hat Mario ihn wirklich sehr gut entlarven können. Und da, spätestens an dem Punkt muss allen klar sein, mit wem man es da zu tun hat.
Also mich hat das die Argumentation von Höcke jetzt nicht so überrascht, weil ich die AfD bei uns auch im Landtag immer so erlebe. Sie brauchen maximal 3 Sätze, um bei jedem, um jedes Thema allein auf Migranten zurückzuführen. Also wenn es um Antisemitismus geht, sind daran ausschließlich die Migranten schuld. Wenn es natürlich soziale, wirtschaftliche Fragen geht, sind es auch immer ganz schnell die Migranten. Für alles, was man Geld braucht, hätte man, wenn es die Migranten nicht gäbe. Und am Ende auch Homophobie, das ist so ganz analog. Also Homophobie ist in der Lesart der AfD auch ausschließlich ein Thema, was irgendwie mit Migration und Islamismus irgendwie einhergeht. War ein Stück weit erwartbar, dass er so argumentiert. Da kann man die AfD aber auch ganz, finde ich, dann ganz gut kriegen. Und es ist dann Mario auch gelungen. Also gerade dieser Anschlag von Halle ist natürlich der Beleg dafür, dass es nicht ein kleiner Antisemitismus ist, den wir in Deutschland haben.
Ist euch sonst noch was aufgefallen beim Migrationsthema? Weil ein wirkliches Konzept oder irgendeine Idee, Migration zu steuern, habe ich von Höcke jetzt auch wieder nicht vernommen.
Es wurde ja teilweise richtig absurd, ne? Also als er sagte von Remigration, da müsse man auch die sich betrachten, die aus Deutschland ausgewandert sind, und das seien in den letzten 80 Jahren, was weiß ich, wie viele Menschen gewesen, die er da zusammengezählt hat, wo ich mir denke, da will er jetzt die Leute wieder umbetten lassen, die im Ausland gestorben sind oder was. Also der hat ja da eine Rechnung aufgemacht, die kruder ging es ja gar nicht mehr.
Also gerade so zum Ende hin, die letzten 25 Minuten war auch mein Eindruck, dass alles, was er gesagt hat, nur noch konfus war. Ja. Das lief ja dann eben auch bis zu der Auseinandersetzung über die Zitate von ihm. Er hat dann irgendwann gesagt, dass also auch diese Albernheit mit diesem mit dem Satz, weswegen er vor Gericht stehen wird jetzt. Dieses, ich spreche das jetzt gar nicht mehr aus und sage nur noch D, und dann hat er da im gleichen Verlauf in der Argumentation irgendwann SA mit NS verwechselt, und der war völlig, völlig konfus. Das fand ich wirklich bemerkenswert, wie leicht er da auch aus der Fassung zu bringen war. Aber vielleicht nehmen wir das als Aufhänger, jetzt die letzten 10 Minuten unseres Gesprächs nochmal darauf zu sehen, wie jetzt die Gesamtwirkung war. Baha hat da eben schon mal den Aufschlag gemacht, was das jetzt auch für uns bedeutet, wie wir eigentlich die Wertung aus dem Gespräch mitnehmen müssen. Ich glaube wirklich auch, was Baha schon angerissen hat, dass die Angst und die Kampagne, die gerade von links und von Grünen gekommen ist im Vorfeld dieses Gesprächs, dass die jetzt eben als falsch belegt ist. Also ich habe nicht den Eindruck, dass Höcke es geschafft hätte, sich so durchzusetzen und so seine Position zu vertreten, dass das ein rundes, stimmiges Bild sei. Und er hat mit Sicherheit auch nicht Mario in Grund und Boden geredet. Aber was ziehen wir raus? Was sind die Learnings für uns? Und wie gehen wir mit dem ewigen Vorwurf, wir würden der AfD eine Bühne bieten, während uns die SPD ja auch immer noch gerne mit denen gleichsetzt? Fand ich nämlich auch gerade ganz spannend, was du gesagt hast, Jan, weil es gab am Montag, glaube ich, ein Interview im Deutschlandfunk von Dirk Wiese. Und der endete auch damit, dass angeblich bei der CDU alles am Ende Schuld der Migration sei, was ich so auch noch nie erlebt habe. Aber ja, da fand ich die Parallele gerade sehr spannend, weil wir das ja auch auf Twitter ständig erleben, dass die SPD uns immer mit der AfD gleichsetzen will. Also wie behalten wir unseren Kurs? Wie können wir noch stärker die Trennung herausarbeiten, aber gleichzeitig weiterhin die AfD so inhaltlich stellen? Das würde ich so als große Abschlussrunde, vielleicht als offene Frage nochmal an alle Teilnehmer geben.
Ich fange mal an, weil meine Kopfhörer gleich auch den Geist aufgeben.
Ja, bitte.
Also zunächst mal glaube ich, zu dem ersten Punkt, ich würde uns wirklich empfehlen, dieser SPD-Kampagne mit sehr geradem Rücken und sehr offensiv entgegenzutreten. Ich kann es wirklich nicht mehr hören. Also dieser Versuch, uns da in die Nähe zu bringen und uns da tatsächlich vorzuwerfen, wir hätten irgendeine Neigung dazu, die auch mir fehlen die Worte, die irgendetwas mit der AfD zu tun hätten, die ist absurd und die ist auch nicht nur absurd, die ist auch perfide und das sollten wir uns einfach nicht gefallen lassen. Das müssen wir auch, glaube ich, nach außen viel offensiver tragen, als wir es bisher getan haben. Das ist das eine. Das andere ist, ich finde, man muss sehr nüchtern, so wie man übrigens insgesamt mit der AfD nüchtern umgehen muss, mit einer kalten Gelassenheit. Man muss das analysieren, das Gespräch. Ich finde, der Höcke hat total seinen Nimbus verloren heute Abend. Das ist wirklich ein feiges Würstchen, wenn ich das mal sagen darf. Wenn er sich an die Passagen seines Buches, die da Gegenstand der Erörterung waren, nicht erinnern mag. Also das ist so wirklich, das ist, dann soll er doch dazu stehen, was er da gesagt hat. Also ich finde, er hat wirklich keine Strahlkraft entwickelt. Er ist ein ernstzunehmender Gegner, da bleibe ich dabei. Ich finde, man kann noch das eine oder andere Argument, gerade was die Europäische Union angeht, das kann man und muss man jetzt nochmal nacharbeiten, auch was die Wirkungen, auch die volkswirtschaftlichen Wirkungen eines EU-Austritts bedeuten. Auch nochmal diese Frage, europäische Wertegemeinschaft, größtes Friedensprojekt Europas, da kann man nochmal, finde ich, nochmal eine Runde nachlegen. Aber ansonsten hat Mario Vogt gezeigt, man kann die stellen. Das ist überhaupt keine, das ist keine schwarze Kunst. Und jetzt müssen wir nur gucken, dass wir die Botschaften von Mario auch auf möglichst vielen Kanälen auch verbreiten, weil darüber müssen wir uns nichts vormachen. Wir unterhalten uns hier, wir lesen morgen die Zeitungen, aber es gibt natürlich in den ganzen anderen Kanälen, da wird das Ganze auch erörtert werden und da werden viele Schnipsel und viele Auszüge von Höcke verbreitet werden und da müssen wir eben auch gegenhalten, wenn wir am Ende in diesem Meinungskampf bestehen wollen. Aber unterm Strich würde ich sagen, hat Mario ist ein hohes Risiko eingegangen, aber er hat es richtig gemacht und jetzt geht es darum, das professionell nachzuarbeiten und weiterzumachen.
Liebe Karin, dir schließe ich mich in wesentlichen Punkten an. Ich würde aber noch gerne was hinzufügen. Ich habe heute den ganzen Tag darüber nachgedacht, ob ich dazu einen Tweet mache, wie ich das umformulieren kann. Und mein Gedanke ist, ich spreche lieber mit Herrn Höcke an so einem Pult in einem Studio als an einem Verhandlungstisch zu einer Koalitionsrunde. Weil uns immer vorgeworfen wird, Mensch, man mit Nazis redet man nicht, ihr behebt die da auf eine Bühne. Nein. wir haben heute gesehen, wir stellen sie. Es gibt keinen Nimbus. Dieses Starkreden von Herrn Höcke hat sich heute bewiesen als eine leere Luftnummer. Das muss man einfach so klar sagen für seine Verhältnisse. Natürlich werden jetzt, du hast es ja auch schon richtig analysiert, Karin, die Spin-Doktoren und die Helfershelfer von Herrn Höcke versuchen, die souveränsten Schnipsel so zu kürzen, dass man sie natürlich ausspielen kann in Social Media, weil wir müssen ja auch realistisch bleiben. Nur die wenigsten Wähler werden das heute gesehen haben auf dem Spartenkanal Welt 24, glaube ich, oder Welt TV. Das dürfen wir nicht überbewerten. Das war jetzt nicht im ersten deutschen Fernsehen. Aber ich finde, wir haben, und das ist mein positiver Ausblick auf die Zukunft, jetzt so einen Prozess vielleicht des Stellens eingeleitet, wo wir nicht die AfD mit ihren Themen auf eine Bühne heben, sie überall quasi als das Maß der Dinge ansehen, sondern ganz selbstbewusst als Demokraten, und da spreche ich über alle Parteien in der Mitte, uns vier, die im Bundestag vertreten sind, auch wirklich selbstbewusst, souverän und offensiv, da wo es nötig ist, gegenüber Vertretern der AfD auftreten, um eben zu verhindern, dass diese Partei und ihre Vertreter irgendwo in diesem Land in die Regierung kommen. Und ich finde, das ist eigentlich eine sehr positive Botschaft des heutigen Tages. Und da haben sich meine Ängste durchaus auch ein bisschen angetrieben von der Kampagne unserer politischen Mitbewerber heute nicht bestätigt. Insofern für mich eine runde Sache.
Ich fand den heutigen Abend recht lehrreich. Was Mario mit probiert hat, war ja einen Ausweg zu finden aus einem recht ernüchternden Befund. Und der Befund ist, dass die beiden anderen Strategien, nämlich einmal entweder die Strategie, sie zu ignorieren und oder vielleicht auch alle haken sich unter gegen die AfD, also zu polarisieren, dass diese Strategien nicht funktionieren, weil es die AfD am Ende nicht kleiner macht, sondern eher größer, das eine. Und das andere natürlich auch gleichzeitig, wir aber ja auch keinen Beitrag dazu leisten wollen, die AfD in irgendeiner Weise zu normalisieren und so zu tun, als wären sie ein politischer Mitbewerber unter vielen, ja, und irgendwie gleichzusetzen mit anderen demokratischen Parteien. Und da den Mittelweg zu finden, nämlich ihnen zu widersprechen in inhaltlichen Fragen, gleichzeitig aber auch immer herauszuarbeiten, was uns von dieser AfD trennt, nämlich ganz, ganz Grundsätzliches. Also es mag in inhaltlichen Fragen, in Problembeschreibungsfragen und so weiter, trennt uns sicherlich auch vieles von den Grünen. Aber von der AfD trennt uns einfach ein ganzes Staatsverständnis, ein ganzes Wertefundament trennt uns von der AfD. Und insofern ist Ihnen das, glaube ich, heute gelungen. Da kann man jetzt sich im Detail das noch angucken, kann sagen, an der einen oder anderen Stelle hätte man es noch anders oder besser machen können. Aber es war insofern lehrreich, als dass man sehen konnte, dass dieser Weg auch funktionieren kann. Nämlich sich inhaltlich auseinandersetzen und gleichzeitig darauf achten, dass man das Außergewöhnliche, also das außergewöhnlich Schlechte an der AfD nie vergisst und immer mit herausarbeitet.
Ich halte es ganz kurz. Ich glaube, ich habe von dem Gabo Hallasch bei uns gelesen, im Zweifel reden. Und ich glaube, er meinte es tatsächlich so, dass man damit am meisten gewinnen kann, sich hinzusetzen, hart in der Sache zu diskutieren, mit der AfD auseinanderzusetzen und einfach den Leuten zu zeigen, wir sind am Ende des Tages die einzige Alternative, gerade in Thüringen, und dass ein Kreuz für die CDU am Ende des Tages das Richtige ist.
Für mich war auch am Ende dann genau diese Schlussauseinandersetzung nochmal bemerkenswert, als Höcke unbedingt noch über die Koalitionsfrage sprechen wollte und dann Mario gesagt hat, wissen Sie, Herr Höcke, ich bin demokratisch und Sie sind autoritär und schon alleine deswegen kommen wir nie zusammen. Und parallel dazu unserem Talk haben ja auch Journalisten auf Welt die Sendung komplett analysiert. Und dieser Podcast wäre natürlich nichts, wenn wir nicht einmal Robin Alexander zitieren würden. Und der hat nämlich auch mit Blick auf die Frage nach dem doppelten Unvereinbarkeitsbeschluss der CDU gesagt, Die ganz Rechten und ganz Linken haben uns zwei Diktaturen gebracht und das Vaterland ins Unglück gestürzt. Und daher kommt alleine die Idee, nie wieder mit denen zusammenzuarbeiten. Und ich glaube, das ist heute Abend auch zumindest für die ganz rechte Seite, solange die linke Seite überhaupt noch irgendeine Relevanz behalten wird, nochmal sehr deutlich geworden. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für das Podium heute Abend. Liebe Karin, lieber Jan, schön, dass ihr euch die viele Zeit genommen habt und dass es auch noch so spontan geklappt hat, nach hinten zu verschieben aufgrund des Überziehens im fast gottschalkschen Sinne der Kollegen bei Welt. Ich bleib am Ende wie immer nur kurz bei den allgemeinen Hinweisen zu uns, bevor ich dann das Wort nochmal ans Podium gebe. Diesen Space findet ihr morgen auch überall, wo es Podcasts gibt. Über ein Follow und eine Bewertung freuen wir uns natürlich sehr. Space und Podcast sind ein Angebot der Mittelpunkt Debattenagentur auf X unter @mittelpunkt zu finden. Über Feedback freuen wir uns auch per Mail unter ubt@mitte-punkt.de. Für jetzt danke ich für die Aufmerksamkeit, bevor ich eben zur Verabschiedung noch einmal wie gewohnt das Wort ans Podium gebe. Eine Sache fällt mir noch ein. Am Sonntagabend, wenn wir unseren ganz normalen Unions-Bubble-Talk Wochenrückblick machen, 20.15 Uhr als Livespace auf X und dann montags als Podcast, wird Mario Vogt selber nochmal zu uns kommen und mit uns auch nochmal auf das Gespräch mit Höcke zurückblicken. In diesem Sinne, Dankeschön für heute und einen schönen Abend.
Ciao.
Ciao und vielen Dank an Mittepunkt und euch Moderatoren. Das war eine runde Sache heute Abend.
Vielen Dank. Ich gehe jetzt mit Mario ein Bier trinken. Bis dann. Ciao.